Sie hören eine Predigt von Sozialdiakon Philipp Zahn der Gellertkirche Basel.
Die Lesung von heute steht im Buch Esther, Kapitel 4, Vers 10 bis 17. Esther aber schickte den Eunuchen noch einmal zu Mordechai und ließ ihm sagen: Alle, die im Dienst des Königs stehen und alle seine Untertanen in den Provinzen des Reiches kennen das unverbrüchliche Gesetz. Wer ungerufen, ob Mann oder Frau, zum König in den inneren Hof des Palastes geht, muss sterben. Nur wenn der König ihm das goldene Zepter entgegenstreckt, wird er am Leben gelassen. Mich hat der König jetzt schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Mordechai schickte Esther die Antwort: Denk nur nicht, dass du im Königspalast dein Leben retten kannst, wenn alle anderen Juden umgebracht werden. Wenn du in dieser Stunde schweigst, wird den Juden von anderswoher Hilfe und Rettung kommen. Aber du und deine Familie, ihr habt dann euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist? Da ließ Esther Mordechai die Antwort bringen: Geh und rufe alle Juden in Susa zusammen. Haltet ein Fasten für mich. 3 Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken, auch nicht bei Nacht. Und ich werde zusammen mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Dann gehe ich zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Mordechai ging und tat, was Esther ihm aufgetragen hatte. Esther, Kapitel 4, Vers 10 bis 17.
Warum gerade ich? Wie wir schon gehört haben, sind wir mitten in dieser neuen Predigtreihe zum Thema Warum gerade ich? Wir reden über Berufungsgeschichten, die wir bei biblischen Personen entdecken und fragen uns, was diese Geschichten mit uns heute hier in Basel und Umgebung zu tun haben. Letzten Sonntag hat uns Pfarrer Matthias Pfähler in das Leben von Petrus hineingenommen und aufgezeigt, wie seine Berufung sich vom Fischfischer hin zum Menschenfischer entwickelt hat. Das einfache Leben von Petrus als Fischer endete in der Verheißung von Jesus, dass Petrus einmal der Fels sein sollte, auf dem Gott seine Kirche bauen sollte. Von nun an wurde sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Er wurde Zeuge, wie Tausenden von Menschen sich Gott zugewandt haben. Er hat erlebt, wie Menschen diesem Jesus nachgefolgt sind, so wie er selber nachgefolgt ist. Er hatte Wunderheilungen und sogar Totenauferstehungen erlebt. Und ja, er wurde der Baustein für die erste Gemeinde Christi. Die erste Gemeinde beruht auf seiner Berufung, welche Gott ihm gegeben und auch offenbart hat. Berufung bedeutet in diesem Sinne, in einer beständigen Verbindung mit Jesus zu bleiben, unabhängig von Erfolg oder Misserfolg, unabhängig von Korrektur oder Reifung und auch unabhängig von Leid oder Herrlichkeit. Wir alle sind dazu berufen, bei Jesus zu bleiben und von ihm alles zu erwarten. In meiner Zeit als Theologiestudent am IGW, da musste oder durfte ich viel Zeit damit verbringen, mich über dieses Thema einzulesen, darüber zu schreiben und meine persönliche Berufung selber zu entdecken. Ich hatte viele Male zu Gott gebetet: Herr, zeige mir meine Berufung. Mit großer Ernüchterung stellte ich jedoch fest, dass sich Gott hier nicht so willig zeigte und mir meine Berufung einfach vor die Nase hielt. Vielleicht war es aber auch Gnade. Denn hätte ich gewusst, was auf mich zukommen würde, wahrscheinlich hätte ich keinen Schritt getan. Vielleicht wäre ich nicht mal hier in der Gellertkirche. Ich weiß noch den Moment, als ich mich dafür entschieden habe, habe ich ein Bild bekommen. Jetzt steigst du in einen Schuh, Größe 56. Ihr alle wisst, Größe 56, relativ groß. Ich habe große Füße, maximal 45. Aber Größe 56 ist nochmal eine Nummer größer. Und für mich war das das Gefühl, hey, das schaffe ich nicht, also niemals. Und hätte ich das von Anfang an gewusst, ich müsste, ich dürfte in die Gellertkirche wechseln eines Tages, hätte ich gesagt, ja, aber nicht mit mir. Ganz sicher nicht mit mir. Erst Schritt für Schritt habe ich erkannt, dass Gott mit mir unterwegs ist und was es bedeutet, dieses große Wort Berufung. Es wurde für mich immer konkreter und ist aber auch heute noch in Entwicklung. Ich bin nicht fertig. Zum Glück bin ich nicht fertig. Genauso wie auch Petrus darf ich weiterhin unterwegs Jünger sein und Jünger werden. Und vielleicht geht es dir wie mir und du fragst dich regelmäßig, ja, was ist eigentlich meine Berufung in meinem Leben? Wie kann das aussehen? Und vielleicht merkst du gerade heute Morgen, dass du bereits mitten in deiner Berufung lebst. Wir tauchen in diese spezielle Geschichte ein von Königin Esther. Wir schauen ihr Leben an und um es vorwegzunehmen, es ist keine typische Berufungsgeschichte. Ich hatte in der Vorbereitung mit jemandem gesprochen und gesagt, ja, ich rede über Berufung bei Königin Esther. Und er schaut mich an, so, welche Berufung meinst du? Es gibt doch dort gar keine Berufungsgeschichte. Ich habe gesagt, doch. Wenn du ein bisschen genauer liest und versuchst, die Prinzipien anzuwenden, dann entdeckst du die Berufungsgeschichte. Aber ja, es ist keine Petrus-Geschichte, ganz klar. Aber genau deshalb ist sie gewählt worden für diese Predigtreihe, weil sie eben anders ist. Ich möchte euch einen kurzen Überblick geben über das Buch Esther und auch dessen Besonderheiten. Das Buch Esther erzählt, wie eine junge jüdische Frau, Esther, im persischen Exil, was im Südwesten des heutigen Irans wäre, unerwartet und ungewollt Königin wird. Ihr Cousin Mordechai deckt eine Verschwörung gegen König Xerxes auf und gerät dadurch in einen Konflikt mit Haman, einem hohen Beamten, der aus Hass beschließt, alle Juden im Reich zu vernichten. Der König erlässt den Befehl von Haman, ohne zu wissen, dass seine eigene Frau, mittlerweile Königin Esther, ebenfalls Jüdin ist. Mordechai fordert dann Esther auf, für ihr Volk einzustehen. Obwohl es lebensgefährlich ist, ungerufen zum König zu gehen, wir haben es gehört in der Lesung, fasst sie den Mut und lädt den König und Haman zu zwei Festmählern ein. Beim zweiten Festmahl enthüllt Esther dem König Hamans Plan und offenbart gleichzeitig ihre eigene Identität als Jüdin. Der König stoppt das Vorgehen Hamans und lässt ihn am Galgen aufhängen, welchen Haman eigentlich für Mordechai aufgebaut hatte. Haman wird gestürzt und die Juden erhalten das Recht, sich gegen ihre Feinde zu verteidigen und sie zu vernichten. Und so wird aus einer drohenden Katastrophe eine große Rettung für das Volk Gottes. Am Ende wird das Purimfest eingeführt, ein Fest der Freude, das bis heute daran erinnern soll, wie Gott im Verborgenen wirkt, aber sein Volk niemals verlässt. Ich möchte vorwegnehmen, dass ich heute einige auch sehr umstrittene Themen aus dem Buch Esther gar nicht betrachten kann, aufgrund der Zeit und der Fülle. Ich werde zum Beispiel nicht über diesen offensichtlichen Antisemitismus sprechen können. Vielleicht erinnert ihr euch an gestern. Halleluja, wurde sie nicht ja, wie sagt man, bewilligt die Demonstration. Es gab trotzdem Demonstration. Man merkt, es liegt eine Spannung trotzdem da. Und wie gehen wir damit um? Da gibt das Buch ganz viel her. Aber da können wir heute nicht darauf eingehen. Einfach, dass ihr es wisst. Ich werde auch nicht über das Verhalten von den Juden, dass sie jetzt einfach sich verteidigen und die Völker töten dürfen, darüber sprechen. Auch das kommt sehr stark aus dem Buch heraus. Ja, wie gehen wir damit um? Haben wir einen Gott, der wirklich einfach sagt, ja komm, tötet die Völker, die bringen nichts, da geschieht nichts. Ist das wirklich so radikal? All die Fragen können wir heute nicht beantworten. Einfach, dass ihr das wisst. Wir haben den Fokus heute auf diese Berufung. Aber die Geschichte gibt so viel her, dass es da wahrscheinlich auch mal eine Reihe geben könnte, wo wir all diese Themen auch betrachten dürften. Aber wer das Buch Esther genau liest oder schon gelesen hat, der entdeckt ein weiteres zentrales Thema. Gott wird in der ganzen Geschichte kein einziges Mal erwähnt. Auch Begriffe wie Jahwe oder Jahwe, Tempel, Tora, Gebet oder auch Wunder scheinen zu fehlen. Und für manche war genau das in der Kirchengeschichte ein Grund, dieses Buch komplett in Frage zu stellen. Denn was hat ein Buch in der Bibel verloren, wenn Gott scheinbar nichts darin zu sagen hat? Im hebräischen Esther-Buch wird Gott nicht genannt. Erst spätere jüdische Ergänzungen, unter anderem auch in den Apokryphen, machen sein Wirken ausdrücklich sichtbar. Man sieht dort Gebete von Esther, man sieht, wie Gott wirkt. Aber in der Fassung, die wir auch heute lesen, auch in der reformierten Kirche, da ist das Buch scheinbar verschlossen und dieser Gott ist nicht sichtbar. Wenn man weiß, dass es in den Apokryphen, diesen ergänzenden Schriften, dass dort Gott vorkommt, dann kann das uns helfen, doch der Gott, der muss da sein, der Gott muss wirken. Aber selbst ohne die Apokryphen kann man entdecken, dass Gott hier am Wirken ist. Und genau da möchten wir eintauchen. Ich möchte den Fokus bewusst auf diese Berufung legen, die etwas speziell ist. Der erste Punkt ist, Berufung beginnt oft mit einer Situation. Wenn wir ehrlich sind, dann stellen wir uns doch unsere eigene Berufung in etwa so vor. Das ist so meine persönliche Vorstellung gewesen. Wir werden geboren, werden älter und erwarten irgendwann, am liebsten schon als Jugendliche oder Jugendlicher, dass Gott uns unsere Berufung zeigt. Wir stellen uns das vielleicht so vor. Wir gehen allein auf einen Berg, nur mit der Bibel im Gepäck. Das Handy lassen wir zu Hause, weil wir möchten wirklich nur uns auf Gott fokussieren. Lassen alles zurück, was wir eigentlich bräuchten, Getränke und Essen. Und wir warten bei einem fantastischen Alpenpanorama darauf, dass Gott aus einer Wolke zu uns spricht. Wichtig, tiefe Stimme. Dann heißt es, Philipp. Was so viel bedeutet wie Pferdefreund. Das stimmt übrigens. Frag nicht meine Eltern, warum sie diesen Namen genommen haben. Pferdefreund. Und Gott würde weitersprechen und sagen, ab heute heißt du Philanthrop, was Menschenfreund bedeutet. Gründe eine Gemeinde in Sumiswald, verkaufe dein Hab und Gut, schlag mit deiner Familie vor einer Kirche dein Zelt auf. Ich werde euch mit allem versorgen, was Coop und Migro übrig lässt. Und ich gebe dir hier noch einen hölzernen Kochlöffel, damit ich meine Größe an dir demonstrieren kann. So spricht der Herr. Wer wünscht sich so eine Berufungsgeschichte? Ich habe mich gesehnt nach so etwas, weil dann wüsste ich doch ganz genau, was ich tun müsste. Es gibt Menschen in der Bibel, die haben einen Stab bekommen und haben mit dem Dinge vollbracht. Ich hätte jetzt einen Kochlöffel bekommen. Wir wünschen es uns unbewusst doch genau so. Aber zurück zu Esther. Sie wurde durch die politische und Familiensituation in eine Position gebracht, die sie sich nicht selber ausgesucht hatte. Sie wurde nicht gefragt, ob sie diesen Weg gehen wollte. Petrus hätte sich noch dagegen entschieden, vielleicht, ja, das ist mir zu viel, Jesus, da gehe ich wieder. Esther wurde in diese Situation geboren und musste in großen Teilen das über sich ergehen lassen, die ganze Geschichte. Weil Esther bekam keinen klassischen Berufungsruf. Gott sagte ihr nicht, das ist deine Berufung, mach es so und so. Und jetzt geh. Dass Esther Königin wurde, bedeutet nicht, dass Gott all die Umstände, die sie dorthin geführt haben, einfach gutheißt. Aber Gott kann selbst in einer Situation, die wir uns nicht ausgesucht haben, einen Weg zu treuem Handeln eröffnen. Berufung ist also weniger eine Frage der Begabung, sondern vielmehr die Frage nach der Bereitschaft. Im Buch Esther sehen wir, Gott gebraucht nicht nur die Starken, sondern vor allem die, die bereit sind. Und vielleicht beginnt Berufung genau dort, wo wir uns von Gott gebrauchen lassen wollen. Das kann spektakulär sein oder ganz alltäglich. Gott kann durch Gelegenheiten und Situationen sprechen, statt durch Blitz und Donner. Wie gesagt, nicht jede Situation ist gleichzeitig Gottes Wille, aber jede Situation kann ein Ort werden, an dem wir Gott treu begegnen. Und die Frage ist, bist du dort bereit? Lässt du dich dann rufen und einsetzen, wenn du bereits in einer Situation drin bist? Berufung ist nie nur ein Selbstzweck. Esther hat mit sich gerungen. Sie hatte Angst. Sie wägte das Risiko ab und sie sorgte sich um ihre wahre Identität. Doch sie zeigte schließlich Mut, indem sie voller Vertrauen das Risiko eingeht, sterben zu müssen. Wir erinnern uns an den Satz, komme ich um, so komme ich um. Esther 4, Vers 16. Aber sie griff nach diesem Zepter von König Xerxes und lud ihn und Haman zum Essen ein. Und sie wusste genau, das könnte mein Ende bedeuten. Aber Mut ist schließlich nicht das Gegenteil von Angst, sondern es ist das Vertrauen, dass Gott auch im Risiko bei uns ist. Mut ist nicht das Gegenteil von Angst. Es ist das Vertrauen, dass Gott selbst dort im Risiko bei uns ist. Auch deine und meine Berufung kann manchmal unbequem sein. Sie kann uns herausfordern und uns an unsere Grenzen bringen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns darin nicht verlässt. Sie gibt uns auch den Blick für unsere Mitmenschen. Wenn du glaubst, dass deine Berufung es wäre, dass es dir einfach gut geht oder besser geht, du eine höhere Position bekommst, mehr Verantwortung und du merkst, Ruhm und Ehre beginnen sich zu steigern, dann lebst du vielleicht sogar am Ziel vorbei. Dann laufst du vielleicht nicht in deiner Berufung. Esther lernt, dass ihre Position nicht nur ihrem eigenen Leben dient, sondern vor allem Verantwortung für andere bedeutet. Sie handelt demütig und setzt ihre Position nicht für ihre eigenen persönlichen Ziele ein. In Kapitel 4, Vers 14 lesen wir, wenn du in dieser Stunde schweigst, sagt Mordechai, wird den Juden von anderswoher Hilfe und Rettung kommen. Aber du, Esther und deine Familie, ihr habt dann euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist. Hier wird deutlich, dass Esthers Position als Königin nicht nur ihrem eigenen Leben diente, sondern Verantwortung für andere mit sich brachte. Sie nutzte ihre Macht und Rolle als Königin eben nicht aus, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Berufung im Kontext von König Esther ist radikal fremdorientiert. Natürlich ging es ihr auch besser als Königin, aber als Königin hattest du in der damaligen Zeit nicht viel zu sagen. Höchstens deinen Mann zu beeinflussen. Gott gibt dir und mir Gaben. schenkt einen Platz und auch Verantwortung, nicht nur damit dein und mein Leben gelingt, sondern damit durch unser Leben auch andere gesegnet werden. So lesen wir es auch in Epheser 2, Vers 10 im Neuen Testament. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Berufung formt uns Menschen. Berufung verändert nicht nur das, was du tust. Sie verändert auch, wer du wirst. In der Geschichte von Esther sehen wir, wie sie in ihrer Situation beginnt zu wachsen. Zu Beginn handelt Esther eher vorsichtig und zurückhaltend. Doch die Krise, die Situation, wo sie hineingestellt ist, zwingt sie, Verantwortung zu übernehmen. Und sie tat das, was in ihrer Situation möglich war. Denn schließlich war sie eben dem König näher als kaum jemand sonst. Und obwohl sie keine offizielle politische Macht hatte, hatte sie Zugang zum König und konnte diesen Einfluss nutzen. Wenn wir Gottes Ruf ernst nehmen, und dieser Ruf kann ganz unterschiedlich aussehen, wenn wir diesen Ruf ernst nehmen und ihm treu folgen, dann verändert auch das unseren Weg. Es verändert uns als Person. Und ja, es verändert wahrscheinlich auch die Situation, wo du drin stehst. Wenn wir nahe an seinem Herz bleiben und auf sein Reden hören, dann werden auch Schwächen oder können Schwächen und auch negative Seiten sich langsam aber stetig in und an uns verändern. Man könnte sagen, Berufung verändert dich, weil auch Nachfolge dich verändert. Und da sind wir schon bei einem Bogen Richtung Jesus. Oder wir sind im Alten Testament bei Esther, aber wir dürfen wissen, alles führt über Jesus und durch Jesus hindurch. Berufung verändert dich, weil Nachfolge dich verändert. Und das ist spannend bei Königin Esther. Diese Apokryphen, die so schwierig einzuordnen sind und für manche ja, kompliziert daherkommen, dort sehen wir etwas, das selbst dort Esther immer wieder diesem Gott nachfolgt und immer wieder Gebete zu diesem Gott formuliert. Das hilft uns zu verstehen, selbst Königin Esther hätte ja nicht fasten müssen, wenn es keinen Gott gäbe, wenn sie an keinen Gott glaubte. Also es gibt ganz viele Hinweise darauf, dass selbst sie diese Abhängigkeit gelebt hat. Herr, was möchtest du für mich und auch für dein Volk? Ja, und vielleicht bist du jetzt hier und sagst, ja gut, was ist denn jetzt meine Berufung? Oder wir wollen ja lernen, auch unsere Berufungen herauszufinden und zu überlegen, was heißt das ganz konkret? Herr, was ist meine Berufung? Ein Gebet, das mich immer und immer wieder begleitet hat. Oder wenn du vielleicht deine Berufung bereits entdeckt hast und darin läufst, fragst du dich, bin ich tatsächlich am richtigen Platz? Diese Frage stelle ich mir jährlich. Zur Freude und zum Leid von meiner Frau. Schatz, gehöre ich wirklich hierhin? Hat Gott wirklich so gesprochen? Mussten wir wirklich umziehen in dieses neue Haus, das für uns viel zu teuer war am Anfang? Hat Gott wirklich gesprochen? Haben wir es richtig gehört? Und mittlerweile dürfen wir auf diese rund, was sind es, 8 Jahre, Gellertkirche und Umzug und Kinder und so weiter, dürfen wir entdecken, Gott war so treu in jedem Schritt, in jeder Situation. Auch dann, wo wir es nicht erkannt haben, wo wir dachten, wir laufen irgendwo auf dem linken Pfad oder wir sind abgefallen oder wie auch immer. Aber wisst ihr, was uns immer wieder erinnert hat? Dann, wenn wir zu Gott gingen und sagen, Herr, was möchtest du? Schon nur diese Frage hat in uns etwas bewegt, hat uns Sicherheit gegeben, hat uns Beständigkeit gegeben. Doch, wenn Gott führt, dann führt er. Dann wirst du das merken. Dann macht er Türen zu, er macht aber auch Türen offen. Du darfst hineingehen, du darfst auch ausprobieren. Und du darfst auch wieder zurückkehren. Das sind alles Möglichkeiten. Wenn etwas nicht mehr dran ist, dann möchte ich auch den Mut haben, es zu beenden oder etwas Neues zu starten, wenn Gott spricht. Ich möchte mich auf neue Situationen einlassen, weil ich weiß, Gott ist immer da. Oder das ist ein bisschen das Problem, wenn wir das Gefühl haben, wir laufen neben der Berufung, ja, Gott bleibt einfach bei deiner Berufung, aber ich laufe da weg, dann ist Gott nicht mehr da. Gott ist überall und Gott sieht, wenn du einen Weg abbiegst, wo vielleicht nicht in seinem Sinne war und du kannst wieder zurückgehen, aber du darfst wissen, dass Gott auch da ist, wo du dich vielleicht verirrt hast. Gott ist allgegenwärtig, Gott ist überall, auch dort, wo wir auf Abwegen kommen. Aber komm zurück zu diesem Ruf von Gott. Lerne in der Gegenwart zu leben, statt in der Vergangenheit oder Zukunft. Gott wirkt hier und jetzt und möchte dich hier und jetzt gebrauchen, genauso wie bei Esther, Tag für Tag. Wenn du dich immer nach dem Zukünftigen sehnst, Herr, wo ist meine Berufung, wohin soll ich gehen? Oder du schaust zurück und überlegst dir, ah, da war es so toll, diese Zeit dort, das war so florierend und ah, wir haben Gemeinde gegründet und wir hatten eine tolle Kinderzeit und so weiter und so fort. Dann bleibst du irgendwo hängen zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wir haben aber einen Gott, der gestern, heute und auch danach der gleiche sein wird. Das heißt, wir vergessen das jetzt. Was möchte Gott jetzt tun? Königin Esther war in der Gegenwart. Sie hatte nicht viele Möglichkeiten, um die Zukunft vorzusehen oder einfach nur zurückschauen, ah, ich habe so ein einfaches Leben gehabt, das ist so schwierig gewesen. Oh, oh, oh. Nein, sie musste lernen, in der Gegenwart zu leben. Vielleicht musst du heute nicht herausfinden, was Gottes große Berufung für dein ganzes Leben ist. Oder anders formuliert, warte nicht auf den hölzernen Suppenlöffel, bis der endlich kommt. Und du ihn halten kannst und du endlich weißt, jetzt habe ich die Berufung entdeckt. Warte nicht darauf, sondern lerne in der Gegenwart zu hören, was Gott jetzt möchte. Natürlich wird sich auch deine persönliche Berufungsgeschichte mit den Jahren schärfen und entwickeln, auch wie bei Esther oder Paulus oder Petrus. Du wirst neue Aufgaben erhalten, schön, aber es spielt gar keine Rolle, wie groß die Aufgaben sind. Gott ist nicht ein Gott, der einfach immer nur vermehrt und alles immer besser wird. Manchmal braucht er dich einfach im Treuen, 50 Jahre lang Kinder betreuen, 50 Jahre lang Reinigung. Warum? Weil Gott dich genau dort gebrauchen möchte. Ich hatte lange das Gefühl, ja, mein Aufbau als Theologiestudent ist schon, schlussendlich muss ich eine Kirche gründen, weil das ist so der Top, oder? Vergiss es. Ich könnte nie eine Kirche gründen. Okay, Gott, du hast es gehört. Aber in mir drin sind so Vorstellungen, es gibt so ein wirtschaftliches Wachstum, oder? Gott funktioniert nicht wirtschaftlich in erster Linie. Gott will dich dort haben, wo er dein Herz sieht und wo er deine Begabung sieht. Und dort beginnen wir. Unsere Berufung beginnt nicht mit der Frage, was soll ich für Gott tun? Und da schließt sich der Kreis, sondern bin ich bei Jesus und höre auf seine Stimme? Bin ich bereit, auf seine Stimme zu hören und das zu tun, wo ich gerade hineingestellt wurde? Denn vielleicht ist Berufung viel weniger spektakulär, als wir uns denken. Wenn wir auf die Geschichte von Esther schauen, dann können uns nämlich folgende Fragen für unsere eigene Berufungsgeschichte helfen. Ist einerseits die Frage, wo hat Gott dich heute hineingestellt? Nicht, wo möchte Gott dich hineinstellen, sondern wo hat Gott dich heute hineingestellt? Wem kannst du dort dienen? Bei wem kannst du heute wie Jesus handeln? Und was könnte dein nächster Schritt in Treue sein? So lese ich die Geschichte von Esther. Treu, dort wo sie war, in jeder Position. Ich bin treu und ich tue das, was Gott vorhat. John Mark Comer, das ist ein Pastor aus Amerika, hat ein wunderbares Buch geschrieben, Practicing the Way. Wir hatten das schon vor ein, zwei Jahren auf Deutsch bekommen. Und jetzt hat er ein Kursbuch entwickelt, wie können wir wirklich in unserer heutigen Zeit jünger sein und dort dranbleiben an diesem Ruf von Gott? Wir machen das als Kleingruppe aktuell und das ist sehr inspirierend, das ist sehr zu empfehlen. Und er beruht auf drei ganz einfachen Schritten. Ihr seht es auch hier vorne. bei Jesus sein oder bei Gott sein, wie Jesus werden und erst dann wie Jesus handeln. Versteht ihr? Wenn wir beginnen, so wie Jesus zu handeln, aber wir vergessen, wie Jesus zu werden und haben erst recht vergessen, bei Jesus zu sein, dann wird es schwierig. Beginnt dort bei Jesus zu sein in seiner Gegenwart. Wie auch immer das aussieht, eigene Predigtreihe. Wie bin ich bei Gott, wie bin ich bei Jesus? Aber fangt an, in der Gegenwart zu leben. Beginnt euch zu verwandeln, so zu werden wie Jesus. Und dann handelt auch ganz konkret dort, wo ihr hineingestellt seid. Amen.